muss dich von vorne weg schon mal enttäuschen, auch wenn du glaubst, dass es heute nur um Daniel geht. Bam! Es geht heute um Nebukadnezar. Eine Figur, die aber auch im Danielbuch steht und mit dem ich mich in den letzten Wochen sehr beschäftigt habe. Ein wirklich krasser Typ. Und ich löse dann auch auf, was es damit eigentlich auf sich hat. Daniel, ein Seher und Traumdeuter, der im babylonischen Exil lebt. Und wir hatten in den letzten Wochen schon gehört, was er alles erlebt hat. Zum Beispiel hat er sich nicht vor einer fremden Gottheit verbeugt und blieb standhaft. Letzte Woche hörten wir, dass seine drei Freunde das Abbild von König Nebukadnezar nicht anbeten wollten und der König so ein bisschen sauer darüber war und er gemeint hat, hey, dann schicke ich euch einfach in den Ofen. Und wenn ihr heiß genug seid, vielleicht macht ihr es dann. Und er hat sie in den Ofen getan und sie sind nicht verbrannt. Ganz im Gegenteil, dieser König Nebukadnezar hat sogar eine vierte Person in diesem Ofen gesehen. Und das hat ihn so geflasht, dass er die Männer wieder herausruft und diesen Gott ehrt, den Gott Daniels ehrt. Und so ein bisschen sagt, was bin ich doch für ein kleiner Wicht? Ich bin nichts vor dem, der dieses Wunder hier tut. Und Daniel, das ist für mich eigentlich eine Geschichte, wie Nachfolge gelebt werden kann in einer Welt, wo es schwierig ist. Wo die Leute nicht Hurra schreien, wenn du sagst, juhu, ich bin Christin, ich bin Christ. Und wo skeptische Blicke vielleicht das kleinste Übel ist. Für mich ist es eine mutmachende Geschichte. Und wenn du Daniel noch nicht gelesen hast im Alten Testament, dann empfehle ich dir, das Buch Daniel tatsächlich mal in einem Stück zu lesen. Heute geht es um ein ganzes Kapitel. Kapitel 4 aus dem Danielbuch. Du erinnerst dich an König Nebukadnezar. Er hatte diese Gottesbegegnung, diese Gotteserfahrung gehabt. Und jetzt ehrt er Gott. Der heidnische König, der Jerusalem zerstört hat, den Tempel zerstört hat, der verkündet die Herrlichkeit des Herrn. Ganz schön abgefahren. Das hat ihn wirklich getroffen, was da im Ofen passiert ist. Das Leben von Daniel hat ihn sehr bewegt und diese Gottesbegegnung hat ihn wirklich verändert. Jetzt könnten wir sagen, Kapitel 3 ist doch alles gut. Ja? Der König hat's gecheckt und Daniel und seine Freunde sind gerettet. Sie sind noch nicht mal angesenkt worden. Sie sind wirklich unverletzt da rausgegangen, im Gegensatz zu den Soldaten, die sie da reingeworfen haben. Jetzt ist doch die Serie eigentlich zu Ende. Ja? So ein nettes Ende. Jetzt könnte man gut nach Hause gehen und sagen, boah, das war ein schöner Film. Aber jetzt kommt Kapitel 4. Also, ich weiß nicht, ob du so Fernsehserien kennst oder Netflix-Serien, die aufhören, weil alle irgendwie tot sind. Und dann kommt auf einmal eine andere Staffel und du denkst dir, warum kommt jetzt noch eine Fortsetzung? Was ist denn jetzt los, bitteschön? Und genau das passiert hier auch. Es fängt eigentlich ganz nett an. Dieser König Nebukadnezar, dem geht's richtig gut. Eroberungskriege hat er erfolgreich beendet. Er ist einfach ein großer Herrscher geworden, dem es an nichts fehlt. Seine Gegner hat er überwunden und in seinem Haus herrscht Ruhe. Das babylonische Großreich, darüber herrscht er und er ist der mächtigste Mensch seiner Zeit. Hey, mir geht's gut. Wer von euch kann sagen, ich bin der mächtigste Mensch meiner Zeit? Okay, einer vielleicht, aber sonst? Ja, ne? Also keine Probleme mehr. Alles gut. Und dann schläft dieser König Nebukadnezar und hat einen sehr abgefahrenen Traum, so würde ich es mal nennen. Und dieser Traum ist so schräg und so verstörend für ihn, dass er alle seine Gelehrten und Zeichendeuter und Traumdeuter zu sich in den Palast ruft. Die können ihm aber alle nicht sagen, was denn los ist. Und du kannst dir denken, was jetzt kommt. Genau, einer konnte es, nämlich Daniel. Ich lese dir den Traum mal vor. Daniel 4, Verse 7 bis 14. Ein bisschen zusammengekürzt für mich. Der Traum sieht so aus. Im Mittelpunkt dieses Traums von König Nebukadnezar steht ein hoher Baum. Und der steht mitten auf der Erde. Und er wuchs so sehr, dass er bis an den Himmel reichte und bis an das Ende der ganzen Erde zu sehen war. Also ein wirklich großer Baum. Sein Laub war dicht und seine Frucht so reichlich, dass er für alle Nahrung gab. Alle Tiere des Feldes fanden unter ihm Schatten. Und die Vögel saßen auf seinen Ästen. Alle Lebewesen ernährten sich von ihm. Klingt doch echt gut. Schöner Traum. Also ich bin nicht ganz so naturverbunden, aber ja, ich kann mir vorstellen, dass das erstmal ganz gut klingt. Aber der Traum geht weiter. Ein heiliger Wächter fuhr vom Himmel herab und kündigte an, dass der große Baum umgehauen wird, seine Blätter abgestreift und seine Früchte verstreut werden. Das einzig Tröstliche daran war, dass noch ein kleiner Stumpf stehen bleiben sollte. Aber er würde in eisernen Ketten wie ein Tier leben und Gras fressen. Und sein menschliches Herz sollte ihm genommen werden und es sollte ihm ein tierisches Herz gegeben werden. Das war dieser Traum. Und niemand konnte und ich glaube fast sogar wollte ihm nicht sagen, was das eigentlich bedeutet. Die Babylonier wurden häufig als Bäume dargestellt. Also die Traumdeuter wussten eigentlich, dass dieser Baum für einen Mensch steht. Und wenn der mächtigste Mensch zu dieser Zeit so einen Traum hat, dann fällt es nicht schwer zu denken, dass dieser mächtige Baum doch auch Nebukadnezar sein könnte. Ich denke, sie haben so ein bisschen gesehen, was er mit den Freunden von Daniel angestellt hat und wollten nicht im Ofen enden. Deswegen eher so nach dem Motto, oh, ich habe keine Ahnung, was das bedeutet. Zwinker, zwinker. Aber Daniel vielleicht. Und der König holte dann Daniel. Und interessant ist, dass Daniel nicht hingeht und sagt, ja, König, das ist so und so gewesen, sondern selbst Daniel hört sich diesen Traum an und muss erstmal schlucken und muss erstmal kapieren, oh Mann, das ist echt eine harte Message, die du da jetzt bekommst. In der Bibel steht, dass er sogar Mitleid hatte mit diesem König. Also hat es ganz schön in sich gehabt. Daniel sagt ihm unverhohlen, dass der mächtige Baum für ihn, für Nebukadnezar stand. Und die Größe und Üppigkeit dieses Baumes, das sollte eigentlich seine Macht veranschaulichen, die er als König hat, als König von Babel. Die Botschaft, die Gott Nebukadnezar durch den Traum geben wollte, war klar. Er würde aus der Gesellschaft der Menschen ausgeschlossen werden und seine Macht und Herrlichkeit als König komplett verlieren. Er würde 7 Jahre lang wie ein Tier draußen leben und würde Gras fressen wie die Rinder. Daniel sagte, das ist eine Entscheidung, die Gott trifft und die du mit menschlichen Mitteln nicht rückgängig machen kannst. Oder mit deiner Macht, deine Macht als mächtigster Mensch über Babel reicht nicht aus, um das aufzuhalten. Und Gottes Anliegen kommt, wie ich finde, in den letzten Versen von diesem Traum sehr, sehr gut rüber. Er sagt nämlich, nachdem er das offenbart hat, bis du erkennst, dass der Höchste Gewalt hat über die Königreiche der Menschen und sie gibt, wem er will. Gott wollte, dass Nebukadnezar Gott als König und Herr über alle Herren, über alle Herrscher der Welt anerkennt. Gott ist der wahre König, der auch über dem Leben von Nebukadnezar steht. Und Gott hatte ihm schon mehrfach die Gelegenheit gegeben, dass er das erkennt. Durch Wunder, durch Zeichen. Aber Nebukadnezar hat auf diese Offenbarung keine persönlichen Konsequenzen gezogen. Er fiel immer wieder in sein altes Muster zurück. Es gab nie eine Umkehr für ihn. Es gab nie etwas, wo er gesagt hat, ja, jetzt verstehe ich das. Und im weiteren Verlauf dieses Gespräches mit Daniel wird klar, König, du kannst es nur aufhalten, wenn du umkehrst und Buße tust. Wenn du zu Gott zurückkehrst, der sich schon offenbart hat, von dem du eigentlich weißt, dass es ihn gibt und der schon Wunder getan hat. Erkenne ihn an als auch Herrscher über dich, als Herr über dich. Er sollte mit der Ungerechtigkeit aufhören, die Unterdrückung der Armen unterbinden, Gerechtigkeit und Barmherzigkeit praktizieren. Das war das, was Nebukadnezar tun sollte. Und Gott gab ihm dafür 12 Monate Zeit. 12 Monate, wo Nebukadnezar sagen konnte, ja, das setze ich um, ich kehre um, ich verändere mich. Und das ist kein Lippenbekenntnis, sondern aus der Tiefe meines Herzens will ich diese 12 Monate nutzen, um Gott anzuerkennen. Aber ist er wirklich umgekehrt? Denn nach 12 Monaten, als der König auf dem Dach des königlichen Palastes in Babel sich erging, hob er an und sprach, das ist das große Babel, das ich erbaut habe. Das ich erbaut habe zur Königsstadt durch meine große Macht und zur Ehre meiner Herrlichkeit. 12 Monate nach diesem Traum. Nebukadnezars Worte auf seiner Dachterrasse über sein Königreich und über das, wie es in ihm aussieht. Er drückte das aus, was in seinem Herzen ist, was in seinem Denken war, nämlich eine ganz, ganz große Ich-Bezogenheit und eine ganz große Erhöhung. Nebukadnezar hatte in diesem Moment noch kein Bewusstsein dafür, dass Gott ihn eingesetzt hat, dass Gott der König aller Könige ist. Mit keiner Silbe äußert er Dankbarkeit oder Demut. Und stattdessen drückt er seinen überheblichen Stolz dafür aus, für das, was er getan hat. Und er vertraut seiner eigenen Macht und Herrlichkeit. Das ist eine alte Geschichte, ne? Steht hier im Alten Testament. Gut, dass es nichts mit uns zu tun hat. Boah, ehrlich, ich habe keine Dachterrasse. Und ich habe auch kein Königreich, kein Babel. Puh. Und wer von euch Age of Empires spielt, der weiß, das ist nur virtuell, was man da tun kann. Von daher interessiert es mich doch gar nicht, was dieser Nebukadnezar sagt, oder? Das ist einfach nur eine Geschichte. Und wer weiß, ob die überhaupt wahr ist. Tja, dieser Nebukadnezar hat mich in den letzten Tagen echt beschäftigt. Ich bin nur froh, dass ich nicht so einen Traum hatte wie Nebukadnezar. Das hätte mich noch viel mehr beschäftigt. Aber ich muss sagen, ich entdecke mich in diesem Nebukadnezar. Ich finde mich in ihm wieder. Und in meinem Leben und Umfeld erlebe ich Ähnliches. Ich nenne es das babylonische System. Und ich glaube, da waren die Babyloner sehr gut drin. Und da drin sind wir auch sehr gut. Wir denken häufig in Stufen und in Schritten. Stufe 1. Ich versuche mich doch heute so gut wie es geht darzustellen, oder? Also ich will, dass die Leute gut von mir denken. Und ich mache Fotos und poste sie und feiere es hart, wenn ich mehr Likes bekomme als Leute, denen ich folge. Wenn ich mehr Follower habe als Leute, denen ich folge. Das ist geil. Und das ist gut. Ich finde das gut. Ich will mich so gut wie möglich darstellen. Für Schlechtes und Kritik ist kein Platz bei mir. Mein Mindset dreht sich nur um mich selbst. Me, myself and I. Hey, das ist alles, was ich brauche. Auch eine Form von Dreieinigkeit. Stufe 2. Hey, mich interessiert nur meine Meinung. Das, was andere denken, ist mir total egal. Denn ich weiß schon, was ich denken soll und muss. Das ist hier schon drin. Und wenn du versuchst, mich zu überzeugen oder das zu widerlegen, hast du keine Chance, das zu tun. Denn ich interessiere mich nur für das, was meine eigene Meinung sowieso schon unterstützt. Ich lese nur das, was mich in meiner Meinung unterstützt. Da ich ja sowieso bei Facebook in meiner Filterblase bin, ist es mir ja total egal, was die Welt sagt. Weil ich in meiner Meinung schon safe bin. Ich höre mir die Predigten an, die mir so aus dem tiefsten Seele sprechen. Und wenn da irgendwie Kritik kommt und wenn da irgendwas ungenommen ist, ganz ehrlich, dann breche ich das ab. Da habe ich gar keinen Bock drauf. Ich interessiere mich nur für meine Meinung. Und Stufe 3. Soll ich dir was verraten? Ich weiß genau, was richtig und falsch ist. Denn ich fühle das. Ja, ich fühle, was richtig und falsch ist. Was richtig ist, das fühlt sich gut an. So vom Feeling her. Und Entscheidungen treffe ich einzig und allein daraus, ob es nett ist, ob es sich gut anfühlt. Und Fakten interessieren mich da überhaupt nicht. Das ist mir scheißegal. Denn es muss sich gut anfühlen. Und wenn es sich gut anfühlt, dann ist das wahr und dann ist es richtig und dann darf das auch so sein. Es gibt ein Institut in Kalifornien, das Barna Institute. Die machen regelmäßig empirische Umfragen unter Christinnen und Christen. Und sie haben vor ein paar Jahren eine Umfrage gemacht in amerikanischen Freikirchen und Gemeinden. Und sie haben gefragt, Leute, wie trefft ihr eure Entscheidung? Also Setting immer noch Kirche. Und 31% der gefragten Personen haben gesagt, Entscheidung treffe ich nach meinem Gefühl. Und 16% Entscheidung treffe ich auf der Grundlage der Bibel. Entscheidung treffe ich einfach aus dem Gefühl raus. Weil wenn es sich gut anfühlt, dann ist es richtig. Und das Schöne ist, ich bin ja oben angekommen, oder? Und ich bin auf meinem Thron. Welt, ihr könnt mich alle mal. Am Ende sitze ich auf dem Thron. Und das hat Nebukadnezar auch gemacht. Er saß auf dem Thron. Das Problem ist nur, dass dieser Platz gar nicht mir gehört. Und das musste auch Nebukadnezar lernen. Dieser Platz, der ist für Gott. Erinnerst du dich noch an diesen Traum mit dem Baum und mit diesen schrägen Bildern, die da vorkommen? 12 Monate. Nebukadnezar hat es erlebt. Gott hat dieses Versprechen eingelöst. Nebukadnezar wurde in die Wildnis geschickt, wurde von seinen Ministern und seinen Beratern gefeuert, sozusagen vor die Tür gesetzt. Und er zog in die Wildnis. Und er verlor da seinen Verstand, weil es so krass war. Und er lebte vom Gras der Wiese. Wie ein Rind. Wie es im Traum hieß. Wie ein wildes Tier. Und nach 7 Jahren kommt Nebukadnezar zurück unter Menschen. Nicht automatisch, sondern in dem Moment, wo Nebukadnezar erkennt, wer Herr über seinem Leben ist. Indem er, und die Bibel sagt, die Augen zum Himmel richtet. Ein Bild dafür, Gott zu suchen und sich nach Gott auszustrecken. Und er erkennt Gott, er sieht Gott. Und noch viel oder was noch viel tiefer geht, er erkennt ihn auch als seinen Herrscher, als seinen König an. Gott stellt ihn zurück in seinen Dienst. Und er wurde mit mehr beschenkt, als er vorher hatte. Er wurde wieder König, bekam seine Minister und Berater zurück. Und er bekam auch seinen Verstand wieder. Er regierte wieder, aber mit einer veränderten Haltung diesem Gott gegenüber. Glaubst du das nicht? Ich lese dir mal ein paar Zeilen aus Daniel 4 vor, nach dieser Zeit. Nach dieser Zeit hob ich, Nebukadnezar, meine Augen auf zum Himmel und mein Verstand kam mir wieder. Und ich lobte den Höchsten und pries und ehrte den, der ewig lebt, dessen Gewalt ewig ist und dessen Reich für und für währt. Er erkennt Gott und Gott macht das wahr, was er auch angekündigt hat. Denn er hat gesagt, okay, Nebukadnezar, es ist wie ein Baum, der umgehauen wird, aber es bleibt ein Stumpf stehen. Und darauf verlässt sich Nebukadnezar. Neuanfang ist möglich. Dieser Stumpf, daraus kann Neues wachsen. Das lasse ich stehen. Und darauf baut Nebukadnezar. Gott sagt zu ihm, ich fange mit dir nochmal an. Es ist noch nicht vorbei, unsere Geschichte. Ich fange mit dir nochmal an. Und wenn ich auf diesem Thron sitze, und diesen Thron Gott zurückgeben will, dem dieser Thron eigentlich gehört über meinem Leben, dann will ich Gott groß machen. Ich will Gott groß machen. Ich ehre ihn und nicht mich selbst. Ich bete ihn an. Und keine anderen Menschen oder Mächte oder Götzen. Ihn will ich groß machen. Ihm will ich die Ehre geben. Wie im Psalm 145. Ich will dich erheben, mein Gott, du König, und deinen Namen loben, immer und immer wieder. Wenn ich Gott auf meinem Thron haben will, dann will ich Gott anerkennen. Ich weiß, von wem ich komme und wohin ich gehe. Und ich will dieser Welt von Gott erzählen. Und ich will von meiner Hoffnung erzählen und von meinem Glauben erzählen. Und ich will glauben, dass wo zwei oder drei in seinem Namen versammelt sind, Gemeinde und Gemeinschaft entsteht. Das Reich Gottes sichtbar wird in dieser Welt. Ich will einen dankbaren Lebensstil einüben. Und Gott anerkennen für das, was er mir gibt und was er mir nimmt. Und ich will demütig vor Gott sein. Der Ort, an dem Masken fallen, an dem meine Krone fällt, wo Wahrheit herrscht, wo Jesus mich sieht und ich keine Rolle mehr spielen muss, sondern ehrlich vor ihm bin und er zu mir spricht und mich berührt. Demütig sein. Der Ort, wo mein Blick den Blick von Jesus trifft. C.S. Lewis, der Narnia-Schöpfer, sagte, dass Demut bedeutet, nicht weniger von sich selbst zu denken, sondern weniger an sich selbst zu denken. Das Das ändert die Perspektive. Nicht mehr ich stehe im Mittelpunkt, sondern Gott und sein Wesen. Aber dabei denke ich nicht weniger von mir selbst. Und damit verlassen wir dieses System der Stufen, das System Babylons. Und schauen auf den, der uns das Leben gibt, der auf dem Thron sitzt, auf dem Thron meines Lebens sitzt und der vielleicht auch auf dem Thron deines Lebens sitzt. Gib den Thron deines Lebens für Gott frei. Es ist sein Platz. Und denk dran, dass ein Neuanfang immer möglich ist. Umzukehren und Gott dein Leben hinzulegen. Du hast am Eingang eine Krone bekommen. So eine ganz kleine. Und so sieht's aus. Die Krone ist ein Symbol, ein Bild. Krone ist etwas, wo du sagst, da sitze ich auf dem Thron. Das ist etwas, was du vielleicht nicht Gott geben kannst. Was du loslassen willst. Oder es ist etwas, was Gott wirklich gehört, was du bis jetzt angebetet hast. Etwas, was du heute demütig vor Gott ablegen kannst. Die Band kommt nach vorne und fängt mit uns Lobpreis an. Und während des Lobpreises hast du die Möglichkeit, diese Krone stellvertretend für das, was du Gott geben willst, das, was du vor diesem Thron ablegen willst, auch zu tun. Ich finde es ein unglaublich starkes Bild. Und manchmal denke ich mir, oh Mann, meine Krone ist viel größer als dieses Krönchen. Die ist viel größer als dieser Thron. Aber vielleicht ist heute der Abend, wo du sagst, ja, ich möchte es wirklich abgeben. Ich weiß, wem es gehört. Und ich möchte Gott diesen ersten Platz, diesen Thron meines Lebens wiedergeben. Ich lade dich ein, nach vorne zu kommen in der Lobpreiszeit und das zu tun, es hier vor Gott abzulegen. Und wenn du das tust und sagst, das hat mich wirklich berührt und bewegt, dann stehen für dich Beterinnen und Beter noch an der Seite, die gerne für dich da sind. Es ist deine Zeit mit Gott. Es ist deine Zeit, wo ich dir wünsche, dass du Gott erlebst und dass du Gott erkennst als den, der dein Leben hält, der dir Leben gibt und der auf deinem Thron sitzt, auf dem Thron deines Lebens. Amen.